Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Herzlich willkommen hier zum Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Erste Folge im Jahr 2023. Jetzt nach, glaube ich, erstmal drei Folgen am Stück, wo wir jedes Mal Besuch hatten. Das erste Mal, ja, der Robert fehlt heute, aber wir beide, da ist er, der
Lars.
Ja, genau, und der Manuel. Ja, sind wir wieder dabei. Hitziger Jahreswechsel.
Hitziger Jahreswechsel? Wir haben es betitelt in den Zeitschriften, wir haben die Schlagzeile geprägt letztendlich, als Default bürgerkriegsähnliche Zustände waren.
So ist es.
Aus unserer Sicht, also mich hat es wirklich nicht nur erschrocken gemacht, sondern wirklich entsetzt, was wir da sehen mussten, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr die Rettungsdienste quasi beschmissen werden mit Feuerlöschern, mit Feuerwerkskörpern, dass Barrikaden gebaut werden, dass die Kollegen uns schilderten, die saßen in der Fahrerkabine und haben von innen wirklich im Zuge halten, damit dieser Mob, wenn man es so nennen will, dieser Mob mit den Eisenstangen nicht reinkam und da ins Auto schoss und reinschlagen konnte. Die Bilder konnte man ja sehen von dem einen LRF da, gerade im Fahrerbereich, wenn man sich überlegt, Gott sei Dank ist der Kollege so versiert gewesen, dass er weiterfahren konnte und nicht noch bei der Einsatzwarten schleudern kam oder so. Ja. Dann wäre der in die Seiten nach Ufer reingefahren, die wären, hätten einen Unfall gebaut, das mag sie gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Macht mich immer noch. Immer Gänsehaut.
Egal. Also wir haben ja beide selber auch viele Silvester erlebt im Einsatzdienst und kennen sicherlich die durchaus nachvollziehbare Ausnahmesituation eben auch in dieser Nacht. Ich kann mich selber erinnern, als ich letztes Mal Maschinist vom Löschfahrzeug war, da hat man immer ganz gerne jemanden genommen, der das nicht gleich zum ersten Mal gemacht hat, weil das Fahren tatsächlich zu der gerade ab 0 Uhr doch wirklich sehr anstrengend ist, eben beschossen, tralala. Aber das ist neu, beworfen zu werden, mehr oder weniger überfallen zu werden, in diese Hinterhalte gelockt zu werden, das ist echt eine neue Kategorie. Wir haben das, glaube ich, auch an vielen Gelegenheiten genutzt, das auch nochmal ganz klar zu machen, wie wir das finden. Tatsächlich hoffen wir noch, dass dieses allgemeine Thema, nämlich Gewalt gegen Einsatzkräfte,
genau.
Ist ja nicht nur Gewalt gegen Einsatzkräfte, also es ist ja auch die Anwohner, die Menschen, die da leben und es waren ja auch Taxen, Busse oder sonst was. Also alles, was quasi bei Dreini auf dem Baum war, wurde beschossen. Aber speziell halt eben diese Hinterhalte mit diesen Barrikaden, dieses Warten, bis die Kollegen aussteigen, ätzend.
Wir haben uns auch mit dem einen Einsatzleiter noch kurz getroffen und der meinte dann auch so, dass er bei der Erkundung, da war dann unter der eine Unterführung, waren Scheiben eingeschlagen und dann hatte da jemand Feuerwehrskörper reingeschmissen und dann qualmt es und der Polizei kam und sagte, ja, du kannst aber nur unter so einer Schutz mitlaufen. Mhm. Dann haben die vor ihm quasi wie so einem Film, wenn die Gladiatoren quasi Schilder aufbauen, ja.
Die Schildkröte.
Dann sind die unter dem Schildschutz, da sind sie vorgerückt und haben erkundet. Verrückte Zeit. Also,
irre.
Also mich hat es persönlich, wie gesagt, ich habe es schon mal erzählt, ich war bin in Friedrichshain lange im Ausrückerbereich gewesen. Und mich hat es an die Rigaer Straßen, an die besetzten Häuser erinnert, wo die dann von oben runterschmissen und auch brennende Barrikaden bauten. Allerdings waren die noch schlauer, die hatten vielleicht noch mehr einen Plan, die haben dann hinter uns auch noch eine brennende Barrikade aufgebaut. Wo da blieb dann nur das Durchfahren.
Ja. Na, das hat ja heute ich war ja heute auch auf Feuerwache Neukölln gewesen, da gab es ja viel Presse. Heute war ja, wie gesagt, ein großer Besuch. Heute ist Freitag, wir zeichnen auf, Montag werdet ihr es hören. Hoher Besuch auf der Feuerwache Neukölln, die Bundesinnenministerin war da gewesen, die Bürgermeisterin Frau Giffey und Iris Spranger, die Innensenatorin von Berlin, Bezirksbürgermeister, war auch noch da. Und ein Kollege, der Ali, hatte da, das ist ein Kollege von Neukölln, der auch viel noch, trotzdem noch bei der FF auch viel unterwegs ist, dass es wirklich so Fallencharakter hatte. Hat er so eine Szene beschrieben, also vor ihnen wurde was aufgebaut, sind da reingefahren und hatten praktisch gesehen, wie hinter ihnen zugemacht wird. Da hat man so Mopeds quergestellt, also so, dass im Grunde auch das Fahrzeug nicht wieder raus kann. Also es hatte ähnlichen Charakter. Ja, ja.
Krass.
Diese Niedertracht ist wirklich unentschuldbar und wir sind gespannt, wie die Politik allgemein mit diesem Gewaltphänomen umgeht, wirklich interessiert ist, nach Ursachen zu suchen und vor allen Dingen Lösungen zu finden. Aber für jede Lösung gilt es erstmal, das Problem klar zu erkennen und sachlich nüchtern daran zu gehen.
Also man hat ja wirklich mehrfach versucht, eben diese Übergriffe jetzt zu Silvester zu instrumentalisieren und da ein Böllerverbot draus zu inszenieren.
Also mehrfach auch in andere Richtungen zu instrumentalisieren. Da können wir gleich nochmal
Können wir gleich. Lass uns mal vielleicht auf dieses Böllerverbot drauf eingehen und vielleicht unsere Sichtweisen. Also wir sind ja auch schon befragt von Bester AFM, wie macht ihr dann euer Silvester und so weiter. Mhm. Also ich glaube, die sind ja nicht geknallt irgendwie so. Mhm. Aber Thema ist, hätte es das verhindert? Hätten wir, wenn wir keine Knaller bekommen hätten, hätte es das verhindert? Oder hätte es andere Instrumente gegeben? Also wären die Jugendlichen vielleicht nach Polen gefahren, hätten die da geholt, was sie ja wahrscheinlich jetzt auch gemacht haben. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass ein Böllerverbot diese Ausschreitungen in der Form und Weise verändert hätten, weil wir haben ja, die Diskussion war ja in anderen Städten, Fußball, ne, Paris, da gab es
Belgien,
also da ist es dann nicht so, da gibt es dann keine Knaller, da ist kein Silvester, sondern das ist eben ein anderer Anlass.
1. Mai.
Genau.
Also wir haben, genau.
Also man sollte vielleicht aus einem anderen Punkt über einen Böller-Einschränkung nachdenken, wenn man den Brandschutz in der Stadt betrachtet und die Umwelt, also Umwelteinschränkungen, und da ist der Schmutz, die Feinstaubbelastung etc. pp. Der will ich gar nicht beleuchten. Ich will vielleicht mal auf unser Thema, wir sind ja Feuerwehrgewerkschaft, auf den Brandschutz eingehen. Wenn man sich die Brände in diesem Jahr anguckt, die waren schon viel. Die waren groß, wir hatten große Brände, drei große Brände in der Stadt.
Ja, bin ich voll bei dir, dass wir aus Gründen des Brandschutzes, und es gibt genug andere Argumente, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Haustiere, Hunde, Tierschutz und tralala. Also es gibt genug Gründe, zumindest mal darüber zu diskutieren. Tatsächlich, was mich ja, das hast du ja gerade so am 1. Januar auch am meisten gestört hat, war eben diese, für mich war das eine ablenkende Diskussion, weil wir haben da zwei Themen. Wir können gerne über Feuerwerk in Privatleutehände reden. Ich bin nicht so dieser Verbotsfreund, aber muss ich wirklich für 1.000 Euro Feuerwerksmaterial kaufen können? Also die Menge, die Masse, die das ist, dann auch an Sprengstoff letztendlich, das finde ich schon ein bisschen absurd. Ne?
Oder?
Also, aber für mich wäre das einfach zu oberflächlich gewesen und zu meinen, jetzt darin die Lösung zu finden für die Ausschreitung, also dieser Kontext, der hat mir echt nicht gefallen. Das war eine Stellvertretergeschichte.
Aber ich würde gesagt, nochmal Thema Knallen, Brandschutz.
Ja.
Ist wirklich, glaube ich, wäre es langsam notwendig, in den Köpfen zu überlegen, ob man den Bürgern nicht Angebote unterbreitet, wie zentrale Feuerwerksstellen und eben aus dem Innenstadtbereich rauszukommen, wo die Gefahr von Bränden eben wirklich groß ist, und eben aber auch zentrale Feuerwerke anzubieten, die Stadt finanziert. Wo man dann sagt, ich biete euch was fürs Auge, wie es andere Großstädte auch machen, sei es New York, sei es Sydney. Mhm. In Paris gab es ganz kurz, da knallt keiner. Österreich ist innerhalb der Ortschaften auch Knallen zum Beispiel verboten, wenn man nahe gucken möchte. Da sollte die Politik überlegen, aber dann kommen wir dann mal zum zweiten Punkt, das zu instrumentalisieren für eine verfehlte Integrationspolitik. Das ist aus unserer Sicht irgendwie fehl am Platz.
Naja, ein Stück weit muss man da, finde ich schon, da bleibe ich dabei. Und mittlerweile, wenn man sich so allgemein umguckt und umhört, ist es eine Debatte, die wir auch nüchtern und normal führen können müssen. Zumindest kann ja sein, dass das alles falsch ist, aber gesittet darüber zu diskutieren. Und es gab interessante Leute, auch ehemaliger Spiegelreporter, Autor, Spiegelreporter war gewesen, Hasnain Kasim, der auch einen sehr interessanten Thread zum Beispiel auf Twitter geschrieben hat. Natürlich müssen wir und wir müssen in der Lage sein, eben auch über Integrationsversagen zu diskutieren, zu sprechen, was können wir besser machen. Wir können immer erst was besser machen, erkannt haben, dass wir vielleicht was schlecht gemacht haben. Aber ich habe es so ja beschrieben, natürlich lockt das leider auch rechten Beifang an.
Mhm, genau.
Und die Frage ist, ob wir den an Bord ziehen oder ob wir ihn einfach wieder ins Meer werfen. Und uns letzten Endes eben nicht davon beeindrucken lassen, uns auch eben von Extremisten, in welcher Richtung auch immer, auch nicht bestimmen lassen, über was wir jetzt diskutieren wollen und was nicht.
Ja.
Heute, ich habe es ja vorhin erzählt, ne? Also links gegen rechts, die werfen sich jetzt gegenseitig Vornamen an den Kopf auf Social Media, ob es jetzt ein Ahmed oder ein Michael war. Also das geht mir total auf den Sack. Und wenn ich dann teilweise wirklich so ein infantiles Gekicher dann auch von der einen oder anderen Partei sehe, siehste, da wird mir dann schon auch wieder schwindelig, wo ich denke, verletzte Kolleginnen und Kollegen, Kollegen, die auf dem Weg zur Einsatzstelle Todesangst verspürt haben, dienen nicht für Wahlwerbung.
Richtig.
Stehen für Wahlwerbung nicht zur Verfügung, für Parteipolitik nicht zur Verfügung, sondern die Kollegen, und das war ja auch das, was ich heute wahrgenommen habe, die wollen, dass darüber ernsthaft, sachlich und neutral diskutiert wird und alles auf den Tisch gelegt wird. Und dann gucken wir, wo das Problem ist, wo es Hilfe braucht und wo nicht. Ist jeder mit Migrationshintergrund kriminell? Natürlich nicht. Was ist das für ein Unfug? Das hat doch nie jemand behauptet. Und die meisten, die darunter leiden, auch gerade in dem Nordneukölln, da wohnen sehr viele Migranten, fast alles Migranten. Mhm. Die meisten darunter leiden auch unter den paar Arschlöchern, die das da gemacht haben. Aber die Frage ist einfach, inwieweit hat der Migrationshintergrund einen Einfluss darauf? Und da gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen und die sind nicht radikal. Und da muss man einfach drüber reden können. Und ich finde, das hat heute Frau Giffey und auch Frau Faeser ziemlich gut in ihrer Presseerklärung dargestellt.
Du sagtest ja, da wohnen eben nicht nur also Menschen, die Extremisten sind. Also war ja Thema mit dem Bus, ne, wo der Bus abgefackelt ist. Darüber ist ja ein Altenheim. Ja. Mhm. Und da sind ja dann auch Jugendliche in dieses Altenheim rein und haben dann da, mir häufen die älteren Bewohner.
Ob
das jetzt
Jugendliche waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren es eben halt auch, also mir war eher die Schilderung, dass es da Erwachsene sind mit Migrationshintergrund. Vielleicht ein bisschen reifer in der Birne. Das spielt ja auch eine Rolle. Das Alter spielt ja durchaus auch eine Rolle.
Nein, wie gesagt, im Tagesspiegel war die Beschreibung von dem einen, der waren zwei, die waren anonym. Die haben sich also auch im Tagesspiegel nicht namentlich äußern wollen dazu, weil sie eben da leben in der Siedlung. Und der sagte, aber da waren eben auch Jugendliche dabei, die also nicht nur auf der Straße waren, sondern naja.
Man, es gibt doch wie überall, also Pauschalisierungen sind doch generell totaler Scheiße. Also das ist, es gibt doch überall solche und solche. Und aber ich, wie gesagt, weiß ja, dass ich großer Befürworter davon bin, dass Sozialisation und Prägung einfach ein ausschlaggebender Maßstab ist. Und aber natürlich kann man auch gucken, okay, welche Hintergründe gibt es denn, was Sozialisation und Prägung beeinflussen können? Ist es auch, hat es auch kulturelle Einflüsse oder ne? Also gibt es tatsächlich ein Integrationsversagen an manchen Orten? Und so wie es tolle Geschichten gibt und auch viele positive Geschichten, also sorry, bei aller Liebe, natürlich gibt es auch gescheiterte Existenzen, ganz klar.
Aber du hast auch nochmal versucht oder zumindest den Versuch unternommen, den Ahmad Mansour mit nochmal in die Diskussion zu nehmen. Vielleicht haben wir ja, machst du
schön,
noch?
Dass du das sagst, genau. Also und zwar, jetzt, wir zeichnen ja jetzt beide auf. Genau. Am Sonntag habe ich einen Termin mit Ahmad Mansour. Genau. Wir hatten über den, glaube ich, schon mal geredet, sehr aktiv in der Extremismusprävention und habe am Sonntag mit ihm ein Interview und genau, an der Stelle lass uns doch jetzt einspielen, was Ahmad Mansour zu sagen hat.
Ja. Na, dann hören wir mal zu.
Genau, dann hör zu.
Ja, hallo. Ich sitze hier mit Ahmad Mansour, Extremismuspräventionsexperte. Die Silvesternacht ist ja das allbeherrschende Thema im Moment. Wie betrachten Sie jetzt nach einer Woche das, was wir da gesehen haben?
Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Sie gehören zu einer Berufsgruppe, die ich sehr schätze und respektiere. Und eigentlich auch in meiner Arbeit versuche immer wieder auch aufmerksam zu machen, dass die Menschen, die am Silvester nicht gefeiert haben, sondern gearbeitet haben, und zwar hart gearbeitet haben, verdienen als Erster unseren Respekt. Und bevor wir über Täter sprechen, sollen wir auch nicht vergessen, dass da auch Opfer gab auf der Seite der Rettungskräfte, Sanitäter und Polizisten, die wir nicht vergessen dürfen in dieser Debatte. Ich sehe eigentlich nach einer Woche zwei Entwicklungen. Der eine ist die Debatte über die Täter und ihre, vor allem ihre Motivation, die ich für sehr, sehr wichtig halte und notwendig, um vor allem lösungsorientiert auch näher zu kommen und zu wissen, wie wir diese Menschen erreichen. Weil es geht nicht darum, jetzt einfach zu debattieren und dann sind jeder in seine politische Blase zufrieden oder unzufrieden. Es geht darum, wie vermeiden wir, dass es nochmal dazu kommt und was brauchen wir, damit wir diese Menschen erreichen, bevor sie Straftäter werden. Und das ist die zweite Dimension. Ich beobachte leider mit großer Sorge, dass wir einen Teil in unserer Gesellschaft haben, der sehr, sehr klein, eben aber sehr laut, der Debatte nicht haben will, die sie verweigert, der sehr allgemein über Pullerverbot und über Jugendgewalt spricht, aber nicht wirklich die Tatmotive hinter solche Taten ansprechen will. Und ich versuche, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, genau dieses Thema anzusprechen. Und vor allem hoffe ich, dass wir in den nächsten Monaten viel dazu tun werden, um genau Jugendliche zu erreichen, ihnen klarzumachen, Polizisten und vor allem Sanitäter, Feuerwehrmenschen anzugreifen, ist kein Bagatelldelikt, sondern ein Tabubruch, die unsere Gesellschaft nicht akzeptieren wird.
Tatsächlich auch diese Debatte über die Debatte, wie ich finde, ja. Also Sie haben das noch sehr höflich ausgedrückt. Links wie rechts schmeißen sich gegenseitig Vornamen an den Kopf. Ich habe heute in der Presseschau, hat eine Journalistin von der Taz zum Beispiel auch einen Satz gesagt, wo auch immer junge Männer sich in Gruppen von mehr als zwei zusammenrotten, ist es für die Umwelt zum Ärgernis. Das finde ich auch sehr pauschal als Satz. Einfacher, finde ich, kann man es sich kaum noch machen. Und Sie selber sind ja auch durchaus in der Kritik. Also das habe ich heute zum Beispiel wieder gelesen. Man wirft Ihnen das Onkel-Tom-Syndrom vor. Man würde Sie nur einladen, weil Sie der bestätigende Migrant sind. Also in der Situation, den sonst ein möglicher Kontext zwischen erlerntem Sozialverhalten abstreiten, eben auch Integrationsverweigerung oder Migrationsdebatte. Die das abstreiten, dass es damit gar nichts zu tun haben, ist aber offensichtlich Ihr Migrationsverweigerung. Hintergrund dann doch wieder sehr wichtig in der Debatte. Das finde ich erstaunlich.
Also ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil es natürlich mich emotional trifft, weil es geht nicht um Argumente austauschen, was durchaus in einer Demokratie notwendig ist. Ich sage nicht, dass was ich sage irgendwie heilige Texte sind, die alle irgendwie auswendig lernen müssen, damit wir weiterkommen, sondern es sind Beiträge, die zu einer Diskussion führen können. Und ich finde Pro und Contra absolut notwendig und da verstehe ich auch Demokratie als Austausch von Argumente. Hier geht es aber darum, Menschen stumm zu schalten. Die Debatte ist nicht gewollt, man tauscht nicht Argumente, sondern man stellt Personen in Frage, diffamiert sie und stellt sie eigentlich digital an der Pranger, bis sie stumm geschaltet sind und nicht mehr darüber reden. Ich muss für diejenigen, die mich nicht kennen, ein bisschen kurz ausführen, was ich im Alltag mache, weil es ist enorm wichtig.
Ja, sehr
gerne.
Ich bin
kein Wissenschaftler und viele sehen mich im Fernsehen oder im Radio, aber ich habe eine Firma, die heißt Mind Prevention, also von Verstand. Freiheit beginnt im Kopf. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren über 20 Projekte durchgeführt und führen wir es weiter in Asylheimen, in Willkommenklassen, in Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und in Österreich. Wir haben Fortbildungsangebote von der Polizeiakademie in Berlin bis zu Psychotherapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter. Wir arbeiten direkt mit der Zielgruppe Jugendlicher in Antigewaltprojekten, auch in Berlin. Meine politischen Aussagen beruhen auf meine Erfahrungen, meine Begegnungen und das, was ich im Alltag mit diesen Jugendlichen tun. Und ich sage in aller Deutlichkeit, das ist keine homogene Gruppe. Sie haben auf eine sehr beeindruckende Art und Weise auch gezeigt, dass auf die andere Seite, also Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei, auch Menschen mit Migrationshintergrund sitzen. Ich treffe in jeder Klasse Menschen, die in Deutschland noch nicht angekommen sind, aber auch Menschen, die schon längst in Deutschland emotional anzukommen. Und dass irgendwelche Sofa-Attentäter, die auf Twitter sitzen und meinten, sie sollen jetzt mir beibringen, was ich zu sagen habe, zeigt eigentlich auch, wie rassistisch die linke Identitätspolitik geworden ist, die der Meinung ist, Migranten haben eigentlich die Opferdiskurs zu folgen. Wenn sie aber mundiger werden und eine andere Meinung sagen, dann müssen sie dann sozusagen zum Stillstand bringen. Das ist genau die Art und Weise, wie die Debatte in Deutschland erkrankt. Ich bin nicht der Erste, der davon betroffen ist und nicht der Letzte. Aber ehrlich gesagt, sollen sie machen. Also wir leben eine Demokratie und in einer Demokratie ist enorm wichtig zu diskutieren.
Ja, absolut. Ich selber habe es ja auch beschrieben. Natürlich zieht man mit dieser Diskussion auch den rechten Beifang so ein Stück weit mit an Bord, aber man kann den ja auch wieder ins Meer werfen. Also ich lasse mir auch gerne ungern von Extremisten oder extremistisch Denkenden vorschreiben, über was man meint, diskutieren zu dürfen. Das teile ich wirklich eins zu eins mit Ihnen. Und ich glaube auch, Herr Kasim, der freie Autor Hasan Kasim hat heute Morgen auch gesagt, im Presseclub Debatte vernünftig führen. Jeder, der sich traut, was zu sagen, ist gleich ein Nazi. Oder man hat sofort einen Vorwurf. Sie sind ja nicht nur im Allgemeinen in der Extremismusprävention unterwegs und natürlich auch, was den Rechtsextremismus angeht. Und gibt es unter den Radikalisierungsphänomenen, jetzt habe ich das Wort gefunden, vergleichbare Entstehungsgeschichten?
Oh ja, und wie? Also erstmal, man kann nicht sagen, dass die Rechtsradikaler zu Recht nicht eine legitime Stimme in unserer Gesellschaft. Ich will Ihnen die Diskussion nicht geben, aber dann eigentlich sich beeinflussen lassen von diesen nicht legitimen Stimmen, was zu sagen und was nicht. Ich nutze jede Gelegenheit, auch hier zu sagen, Rechtsextremen sind kein Partner. Rechtsextremen sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Ja, absolut.
AfD ist nicht mein Partner in kein Thema. Wir haben ein Projekt übrigens in Brandenburg, der richtet sich zum Thema Rechtsextremismus, wo wir wirklich versuchen, auch Begegnungen zu schaffen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die in Brandenburg noch nie irgendwie einen Mensch mit Migrationshintergrund gesehen haben, versuchen auf Augenhöhe Dialoge zu führen. Das ist nicht einfach, das ist aber enorm wichtig in unserer Gesellschaft. Ich arbeite auch in Gefängnissen mit Jugendlichen, nicht nur mit muslimischen Jugendlichen, nicht nur mit Migranten, sondern mit Jugendlichen. Und ich habe einen Artikel vor 2 Jahren beim Taz geschrieben über die Ähnlichkeit in der Argumentation und Einstellungen von Islamisten und Rechtsextremisten. Da saß ein Max und ein Khaled. Beide gehören eine verfeindete Gruppe. Der eine ist IS-Kämpfer gewesen, der andere ist Neonazi. Und innerhalb von 3 Stunden haben beide bemerkt, aber wir auch bemerkt, wie ähnlich sie eigentlich denken. Es geht um patriarchalische Strukturen, es geht um Ablehnung von der Mehrheitsgesellschaft, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um Unterdrückung von Frauen und gewisser Männlichkeitskonzepte, es geht um Feindbilder, es geht um dichotomisches Denken. All das ist in beiden Gruppen vorhanden. Deshalb rede ich mittlerweile von Extremismus, weil die Ähnlichkeit ist leider da. Und die Ähnlichkeit ist auch, wie Sie sagten, auch da, wenn es darum geht, warum manche Jugendliche das attraktiv finden. Sie finden das attraktiv, weil sie eine persönliche Krise durchmachen und weil sie durch diese Ideologie A, die Zugehörigkeit zu einer Elite bekommen, also wir sind in einer Gruppe, die ist viel besser als die andere, und weil sie eine einfache Antwort auf eine so sehr komplexe Welt bekommen. Das heißt, Extremismus ist auch eine gewisse Antwort auf Überforderung, die viele dieser Menschen vor allem im Jugendalter haben. Und da müssen wir als Gesellschaft, als Demokraten besser werden, um genau diese Menschen zu erreichen, bevor das die Extremisten tun.
Der Journalist Altenbuckum von der FAZ hat gesagt, es ist eine neue Form von Extremismus, die man ideologisch nicht richtig einordnen kann. Würden Sie das bestätigen?
Meinte er zu welcher?
Also zur Silvesternacht, genau. Also, oder der Gewalt, der wir dort begegnen.
Ich würde nicht von Extremismus sprechen. Ich würde von Straftaten sprechen, die haben ganz unterschiedliche Ursachen. Die eine Ursache ist natürlich auch mit der Sozialisation und der Herkunft zu tun. Zum Beispiel, wenn ich in ein autoritäres System groß geworden bin, wenn ich in einer Stadt wie Syrien sozialisiert bin, dann weiß ich, dass ich in einem Polizeistaat groß werde und dass die Polizei einfach etwas, wovon ich Angst haben soll. Dann komme ich nach Europa und treffe auf eine demokratische Struktur, auf Polizei, auf Feuerwehr, auf uniformierte Menschen, mit denen man auch diskutieren kann. Das ist ein unglaublicher Schatz, das weiß ich auch zu schätzen als Migrant, dass ich auch Rechte habe in Bezug auf Staat und auf Polizei oder Feuerwehr. Ich will auch nicht angeschrien werden, ohne Grund oder halb zu Unrecht behandelt. Manche sind dankbar, manche halten aber genau das für Schwäche. Manche haben das Gefühl, sie dürfen alles und deshalb kommt es immer wieder zu irgendwelchen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das haben wir übrigens immer wieder gesehen, auch die Freibad-Diskussion im Sommer. Das waren Sicherheitskräfte, die angegriffen werden. Ich arbeite mit der Polizei und ich erlebe auch Sachen, die ich für nicht möglich gehalten habe, dass manche Feuerwehreinsätze nicht ohne Polizeischutz gefahren sind. Das sind Zustände, die wir nicht akzeptieren sollen. Die Gründe aber haben auch mit Jugendkultur zu tun, also mit Männlichkeit, Bilder. Und da bin ich mit der Autorin von Presseclub absolut nicht einverstanden. Die Mehrheit der Jugendlichen sind super friedlich unterwegs und sie können nicht nur 2, sondern auch 10 Menschen, die Alkohol trinken und im Sommer irgendwo in einem Park sitzen und von denen geht es überhaupt keine Gewalt. Im Gegenteil, sie können auch Zivilcourage zeigen, übrigens mit oder ohne Migrationshintergrund. Aber wir haben eine Gruppe von Männern, die das Gefühl haben, ihre Männlichkeit unter Beweis stellen zu müssen, indem sie die Gewalt mit der Polizei suchen. Das spielt auch eine Rolle. Wir haben mit patriarchalischen Strukturen und Familien, wo Rebellion zu Hause nicht möglich ist. Und deshalb wird das kompensiert, indem man die Rebellion gegen Autoritäten draußen sucht. Wir haben mit Menschen, die leider in ihrer Empathieentwicklung nicht so weit sind und deshalb glauben sie, dass Gewalt und Angriffe auf Polizisten etwas legitim ist. Sie sehen, die Gründe sind sehr unterschiedlich, aber es ist nicht ein geschlossener Weltbild, so dass man von Extremismus sprechen. Da hat auch die Gruppendynamik spielt eine Rolle, die Sozialisation eine Rolle, aber ich bin absolut überzeugt, viele von denen können wir noch erreichen. Mit einer besseren Politik, mit konsequenter Verfolgung von Straftaten. All das ist aber in Berlin nicht vorhanden, weil wir ja nur Symbolpolitik betreiben. Und deshalb soll man sich nicht wundern, dass vor allem in Berlin solche Zustände immer wieder zu sehen sind.
Also ich glaube, da sind wir sowieso, also wir sind sowieso sehr nah beieinander, dass es eben nicht nur einen Grund gibt, warum es so ist, dass die Zuwanderung natürlich nicht der Grund ist, sondern vielleicht ein Part neben sozialer Struktur, neben ökonomischer Struktur und so weiter. Wie handlungsfähig halten Sie denn die Polizei und Justiz eben um mit der aktuellen, oder naja, so aktuell ist die Situation, glaube ich ja gar nicht, um damit zurechtzukommen?
Also erstmal zu der letzten Frage. Ja, viele meiner Gegner argumentieren mit sozioökonomischen Faktoren. Aber sie nennen nur ökonomischen Faktoren, aber nicht sozio. Und sozio bedeutet natürlich die Art und Weise, wie ich sozialisiert bin, in welche Familie ich groß bin, wie die Mehrheitsgesellschaft zu mir kommt. Und ich hasse einfach diese eindimensionale Diskurs, wo man einfach die Gründe nennt, die bequem sind. Und alle anderen Gründe werden ausgeblendet, weil ja, man konnte ja rassistisch sein. Absoluter Unsinn, ja. Zeigt, wie gefährlich die Diskurse geworden sind.
Ja, absolut.
Jetzt zur Polizei. Ich bin absolut der Meinung, man kann und sollte auch über Fehlverhalten bei der Polizei diskutieren. Aber die Art und Weise, wie Berlin das tut, ist auch sehr pauschal. Also man will ja Pauschalität ablehnen, aber die Polizei wird per se als Feindbild gesehen. Übrigens, in der linken Politik, ich meine, wie oft diskutieren wir über Polizeigewalt, ohne dass diese Menschen überhaupt in der Lage zu verstehen, was bedeutet ein Einsatz, was bedeutet jemanden zu neutralisieren, der gerade mit Messer unterwegs ist. Ich komme aus Israel, ich weiß, wie schwierig und wie gefährlich sowas ist, ja? Und dann kommen Leute, die auf alles schlau machen und der Meinung sind, sie kennen es besser und die hätten das besser gemacht. Das ist nicht so einfach. Ja, Polizei kritisieren ist okay, aber Polizei pauschal abzulehnen und vor allem Polizei zu verunsichern. Und das merke ich in meiner Arbeit mit der Polizei, dass junge Polizisten teilweise zweimal darüber nachdenken, ob sie jemandem stoppen, der gerade mit dem Telefon in der Hand Auto fährt, weil sie Angst haben, sie werden danach als rassistisch dargestellt. Das heißt, meine Aufgabe ist, die Polizei zur Reflexion zu bringen, da, wo sie vielleicht Fehlverhalten gezeigt haben. Aber auf die andere Seite ihnen beizubringen, ihre Arbeit wird von der Mehrheit der Menschen wertgeschätzt und bitte lasst euch nicht verunsichern. Und in Berlin ist die Polizei so weit, dass sie zum Teil Angst vor ihrer Arbeit, Angst vor ihrer tägliche Arbeit, die sie machen muss. Und das ist ein Zustand, den ich absolut ablehne. Und leider, und da kann man auch nicht von Politik reden, ich meine, die Innensenatorin hat wirklich auch klare Worte gefunden, auch vor ein paar Wochen, als sie gesagt hat, sie kann diese Diskussion nicht mehr hören. Das ist für die SPD eigentlich ein Tabubruch, der da stattgefunden. Es gibt viele Politiker, die das sehen und ganz anders damit umgehen. Es gibt aber Politiker, bei denen vermisse ich Solidarität und vor allem Rückendeckung für die Polizei, Feuerwehr und alle die Uniformierten, die auf der Straße tagtäglich die Arbeit machen und leider weniger Anerkennung dafür bekommen.
Und das Gleiche könnte man vielleicht auch auf die Justiz natürlich münzen, beziehungsweise eben auch was die Handlungsfähigkeit der Justiz angeht, das Verfahren so lange dauern. Das ist doch sicherlich auch als Signalwirkung gerade für Jugendliche ein Problem, oder?
Im Justiz haben wir zwei Probleme. Erstmal, es fehlen Menschen. Ich meine, ich mache leider Gottes ganz viele Anzeigen gegen Menschen, die der Meinung sind, sie können mich bedrohen. Und ich merke, wie lange es dauert und wie überfordert manchmal die Staatsanwälte sind. Und das ist ein Zustand, den man sehr einfach lösen kann, indem man auch Leute gewinnt, damit es effizienter und schneller passiert. Weil Vertrauen in der Justiz ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig für Rechtsstaatlichkeit. Zweitens, es gibt ja in der Debatte ganz viele Leute, die härtere Strafen wollen und so weiter und so fort. Wir brauchen keine härtere Strafen. Wir haben genug härtere Strafen, die müssen wir nur anwenden. Und wenn ich dann immer wieder zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Chance bekomme und überhaupt keine Konsequenzen zu spüren bekomme, dann werde ich darüber nachdenken, ob es überhaupt lohnt, sich an Gesetze zu halten. Und da müssen wir besser, übrigens, ich arbeite viel in Bayern, und da sagen mir ganz viele Jugendliche, ach, wissen Sie, Herr Mansour, mein größter Fehler war, dass ich in Bayern inhaftiert wurde und nicht in Berlin, weil in Berlin wäre ich schon längst schon irgendwie auf freier Fuß. Und das zeigt eigentlich, in der Wahrnehmung ist etwas Falsches. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Übrigens auch Staatsanwälte bestätigen auch diesen Unterschied zwischen den Bundesländern. Aber in der Wahrnehmung ist das definitiv da. Und das führt nicht dazu, dass diese Jugendlichen das Gefühl haben, der Staat handelt konsequent. Und das führt wiederum dazu, dass sie der Staat als sehr schwach wahrnehmen.
Wir haben im Podcast darüber diskutiert, inwieweit die eine oder andere Gesetzgebung auch in der Pandemie, inwieweit sich der Staat auch einen Gefallen getan hat, Gesetze und Maßnahmen zu beschließen, die den einen oder anderen zweifeln lassen an der Sinnhaftigkeit, aber eben auch im Erleben, in der Umsetzbarkeit. Dass sowas noch verstärkend einfach dazukommt?
Absolut. Und noch etwas dazu. Ich meine, ich wurde ganz viel kritisiert, weil ich immer wieder hingewiesen, dass die Art und Weise, wie wir die Pandemie bekämpfen, auch neue Probleme schafft. Und auch vielleicht auch ein Verteidigungswort zu den Politikern. Man wusste ja nicht so viel und man musste ja viel schnell reagieren. Und das war, okay, es werden ganz große Fehler gemacht, aber es war wahrscheinlich unvermeidbar. Und es passierte nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, in Israel und überall in der Welt. Aber die Diskussion, die wir nicht geführt haben, was bedeutet eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn wir fast ein Jahr lang kaum Schule gehabt haben oder nur Distanzunterricht gehabt haben? Was bedeutet, wenn Kinder einfach keine anderen Kinder getroffen haben? Was bedeutet, wenn wir eine Generation eigentlich komplett schuldig machen für die Infizierung von älteren Menschen? All das, also die Nebenwirkungen von Lockdown und Maßnahmen, wurden gar nicht diskutiert. Diese Probleme führen auch zu dieser Silvesternacht. Auch die nicht vorhandene Möglichkeit, andere Jugendliche zu treffen, die 2 Jahre, wo die Jugendlichen eigentlich eingesperrt waren, die Menschen, die wir in unserem Bildungssystem verloren haben, die Labilität, die fehlende Empathie, all das spielt eine große Rolle. Oder glauben die Leute in Deutschland, dass alle mit ihrem Haus außerhalb Berlin die Kinder im Garten gespielt haben und jeder mit seinem Laptop irgendwie zu Hause Distanzunterricht gemacht haben? Ich kenne Familien, wo 4 Kinder in einem Zimmer sind mit den Eltern, wo gekocht, gegessen, Fernsehen geguckt hat und mit einem Handy von Vater und Mutter dann Distanzunterricht gemacht wird. Das sind die Verlierer dieser Pandemie, die keiner irgendwie wahrnehmen wollten, ohne zu gucken, dass es da auch Nebenwirkungen gibt, die man auch betrachten muss.
Haben Sie 3 wichtige Lösungsempfehlungen, wo Sie sagen würden, also die 3 Dinge, die müssten wir prioritär als erstes auf jeden Fall angehen?
Ich habe viel mehr als 3, aber ich versuche es in 3 zusammenzufassen. Also erstmal, wir brauchen Debatte, offene Debatte, und wir müssen wirklich lernen, aushalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Das ist enorm für unsere Demokratie wichtig. Zweitens, härtere und klarer Konsequenzen. Hier fand ein Tabubruch, den ich nicht akzeptieren will. Es ist kein Bagatelldelikt, Polizeibeamter oder Sanitäter anzugreifen. Tabubruch bedeutet härtere Strafen im Rahmen unserer demokratischen Gesetzgebung, die wir haben. Drittens, bitte endlich gute Integrationsarbeit machen. Und Integrationsarbeit bedeutet nicht eine Wertevermittlung in einen Kurs oder ein Kuscheltier am Bahnhof oder herzlich willkommen in Deutschland, sondern Integrations bedeutet einfach Durchmischung. Es kann nicht sein, dass wir Schulen in Neukölln haben, wo kein einziger Deutscher ohne Migrationshintergrund zur Schule geht. Es kann nicht sein, dass wir Menschen haben, die erst mit 18 oder 19 den ersten deutschen Freund haben und vorher keinen Kontakt zu unserer Gesellschaft haben. Es kann nicht sein, dass wir Parallelgesellschaften haben. Also eine echte Bekämpfung von Rassismus bedeutet nicht nur die 10.000 Antidiskriminierungsbeauftragte einzustellen, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass wir uns im Alltag mit und ohne Migrationshintergrund überall treffen. Da, wo wir wohnen, da, wo wir zur Schule gehen, da, wo wir zur Arbeit gehen. Das ist genau das, was eine Gesellschaft gesünder macht, stärker macht. Und Migrationshintergrund ist kein Defizit, ja. Das kann auch eine Chance sein. Aber in Berlin redet man sehr oft über Rassismus, aber akzeptiert, dass in Neukölln Parallelgesellschaften existieren, wo Kinder eine weniger Chance auf eine Bildung haben, weil sie in den falschen Postleitzahl geboren sind. Sie sehen, das sind keine einfachen Maßnahmen, die man kurz vor den Wahlen einfach in einen Jugendgewalt- oder Antigewaltgipfel verabschieden kann, sondern es ist ein Umdenken notwendig, um etwas in Berlin zu verändern. Und ich glaube, Berlin hat eine Chance. Ich habe gelernt in meiner Sozialisation in Israel, jeder Krise ist eine Chance, aber dazu muss man auch handeln. Und ich sehe diese Handeln nicht, ich sehe nur irgendwelche Alibi-Parolaussagen, die irgendwie dazu hoffen, dass danach die Debatte irgendwie verstummt. Aber ich sehe nicht wirklich, dass wir bereit sind, umzudenken und aus einem Berlin einen Ort machen, wo Menschen wirklich nicht mehr von Chaosstaat und Fehlstate reden, sondern von einer Vorbild. Stadt, wo Menschen unterschiedlicher Nationalitäten nicht nur friedlich zusammenleben, sondern auch zeigen, wie es geht. Und das ist meine Hoffnung für Berlin.
Ja, so, je länger etwas dauert, umso früher muss man anfangen, dass es dann auch irgendwann gelingt, ganz genau nicht. Ja. Also dann auch tatsächlich mal diese Projekte angehen. Und ja, ich sehe das genauso. Diversität ist das Rezept, aber Diversität ist halt bilateral.
Absolut.
Herr Mansour, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Interview, für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Chance. Schöne Grüße an alle Kollegen draußen, denen ich nochmal meine Wertschätzung und meine Solidarität in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen will. Ich stehe gerne zur Verfügung jederzeit und hoffe, dass wir uns auch bald dann auch persönlich kennenlernen. Alles, alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Gerne.
Ja, jetzt kann sich jeder ein Bild machen, was er davon hält, beziehungsweise wie er es findet. Und ich finde, wir sollten
eben auch ohne Polemik, ohne wieder mit Populismusvorwürfen, ohne, man muss dazu sagen, Herr Mansour ist selber jemand, der wirklich an manchen Stellen Polizeischutz braucht, weil er von der einen als auch von der anderen Seite bedroht wird und sowas ist einfach nur erbärmlich. Mhm. Und genau, vielleicht mehr auf solche Leute hören. Ich finde, es ist ein großartiger Mann.
Aber wir haben auch noch Vorschläge gemacht, ne? Also die Insenatorin hat sich auch schon aufgegriffen.
Ja, das ist super. Also da freuen wir uns. Vielen Dank, Frau Spranger. Ja. Genau, also einer unserer ersten Vorschläge waren ja, also mal von vorne, Bodycams werden gerade getestet bei der Berliner Richtig, Feuerwehr. Genau. Zu sagen, okay, die werden ja nun im Rettungsdienst gerade getestet. Die Frage ist, weitet man das aus auf alle Bediensteten, also auch für das Löschfahrzeug oder so weiter. Muss man gucken, inwieweit das an den Fummel ranpasst und.
Mit das der PSA ist mit Ausrüstung. Mit der
Und aber der Vorschlag war, Dashcams im Grunde genommen einzubauen. Also, dass man das Nahfeld des Fahrzeuges im Grunde genommen im Blick hat. Eben auch dann beweissicher.
Genau, darum geht's, Dokumentation, ne?
Genau.
Das kann uns auch in der Zukunft dann helfen, eine Dashcam, nämlich dann, wenn da du jemanden siehst, der die Rettungsgasse nicht frei macht. Auch schönes Beiwerk. Oh,
spannender, spannender.
Weil dann kann man nämlich wirklich dann auch die Bürger, die quasi krampfhaft mit dem Fuß auf der Bremse stehen und sich nicht vorwärts bewegen, trotz Ansprache möglicherweise dann nochmal mit der Behinderung
belangen. Aber wobei, da kann ich mir tatsächlich leider vorstellen, dass irgendwie da jemand woanders auf der Bremse steht, nämlich wie und wo und was darfst du diese Aufnahmen verwenden und nicht. Das ist ja auch das Problem, was Berlin hat mit den Bodycams. Das ist genau. Und da muss unbedingt was geändert werden. Kurz für den, der es nicht weiß, die Bodycams im Rettungsdienst, die dürfen nur auf der Straße betrieben werden. Die dürfen weder angemacht werden in einer Wohnung oder im Rettungswagen.
Richtig.
Das schreibt das ASOG so vor.
Genau, das bemängeln aber auch die Kolleginnen und Kollegen und sagen, das ist also wenig wirksam. Gerade die meisten Übergriffe, die passieren, sind entweder im Rettungswagen oder eben wirklich in der häuslichen Umgebung, weil da sind die meisten Notfälle. Ne?
Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge auch mit Alexander Herrmann von der CDU besprochen, eben genau. Und das hilft natürlich auch nicht eben diese Einschränkung bei der Akzeptanz.
Richtig. Aber hat ihre Spange gesagt, sie will da nochmal ran und das ASAG nochmal, das ASOG, nicht das ASAG.
Nicht ASAG.
ASOG. Das ASOG, also das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin, nochmal anpassen, um dort den Katalog zu erweitern. Bin gespannt. Ja.
Aber es gibt natürlich auch noch weitere Vorschläge, die wir gemacht haben. Also wir haben viel von Prävention gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, zum Beispiel diesen Phänomenbereich dieser Gewalt gegen Einsatzkräfte einfach auch als gesonderten Phänomenbereich auch anzuerkennen.
Genau.
Und zu sagen, wir brauchen ähnlich wie zum 1. Mai eben auch Bereitschaftsrichter.
Ja.
Ich habe ein interessantes Interview gelesen. Gestern über den RBB lief das mit einem Jugendrichter aus Barnim, Herrn Müller.
Und, Herr Müller aus Barnim.
Genau, Jugendrichter, schon ewig lang und 3 Tage. Der, finde ich, sehr schöne, gute Einschätzung dargeboten hat. Und einer der größten Punkte, sagt er, schnell und hart. Also wir brauchen nicht höhere Strafen, wir brauchen nicht mehr Strafen, sondern das A und O, also seine Einschätzung war, das fand ich ganz spannend, sagt er, der jugendliche Gewalttäter, der überlegt sich nicht, welche Strafe er kriegt, wenn er das macht, sondern da kommt es überhaupt darauf an, dass er überhaupt eine kriegt.
Ja, genau.
Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen das Problem. Es dauert alles viel zu lange, teilweise verfristen Sachen, sie werden eingestellt, weil die Justiz hoffnungslos überfordert ist an der Stelle. Und ich meine auch in der Pressekonferenz heute so leicht rausgehört zu haben von der Bürgermeisterin Frau Giffey, dass die Jugendrichter auch vielleicht manchmal ein bisschen weniger, ich nehme es mal mit meinen Worten, so Pferdefarm machen sollten. Also das Strafmaß tatsächlich noch mal ein bisschen ausschöpfen sollten.
Gut, kann man ja persönlich meinen, aber die richterliche
Tag,
Unabhängigkeit in dem Fall und ist auch, glaube ich, wenn man die Trennung zwischen den Sachen so sehen will, gut, dass die Politik nicht Einfluss hat auf die Richter in dem vollen Umfang. Aber der Vorschlag war ja, also Bereitschaftsrichter zukünftig die Silvesternacht wie den 1. Mai zu behandeln und auch Schwerpunkt Staatsanwaltschaften einzuführen, die sich wirklich thematisch ausschließlich, also nicht nur ausschließlich, aber schwerpunktmäßig mit Gewalt gegen Einsatzkräfte beschäftigt.
Das Problem ist ja, dass die Fälle, die es da jetzt gibt, in der Masse der anderen Fälle einfach untergehen.
Ne? Ja, genau. Und vielleicht die Überlegung, Appell an die Polizei, nächstes Mal zu überlegen, zum ersten Mai-Silvester auch Wasserwerfer auf die Straße zu bringen, damit dort die Barrikaden nicht direkt vor Ort von Hand gelöscht werden müssen, sondern eben durch einen gezielten Wassereinsatz der Wasserwerfer. Genau, und dann aber auch da ist nochmal ein Punkt von uns, den wir ja auch schon wegen der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und so immer wieder an Feuerwehr und Rettungsdienst in die Schulen bringen, damit dort die Kolleginnen und Kollegen live zu erleben sind, damit der Jugendliche oder das Kind auch sieht, ey, das ist ein Mensch, ja, mhm. Das ist der Mensch in der Uniform. Der ist also nicht, der ist keine, also nicht nur diese Kleidung, sondern da ist ein Vater, dann ist eine Mutter, da ist ein Onkel, ein Bruder, alle, die haben diese Uniform an. Und damit man mal sieht, okay, wenn ich den angreife, dann greife ich eben auch einen Menschen an, eine Person. Mhm. Und das im Unterricht zu vermitteln, da müssten wir in die Breite.
Definitiv. Da gibt es viel zu tun. Ja, also total. Viel zu tun, was ja. Die letzten Jahre, die Presse, bei der Presseerklärung hat mir tatsächlich auch eine Aussage vom Neuköllner Bezirksbürgermeister echt ein bisschen verwundert. Mhm. Und auch tatsächlich echt so ein bisschen, wo ich denke, naja, er selber sprach, dass er schon lange in Neukölln ist und es war vor 20 Jahren schon bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ach.
Das hat er so gesagt. Und das fand ich dann doch echt, in Neudeutsch würde man sagen, schwierig. Ja, also
ja, relativierend, als wenn
du relativierend, es ist halt so hier. Oh. Das war schon immer so.
Ist normal.
Und dann, also wenn diese Erkenntnis wirklich da ist, lieber Bezirksbürgermeister von Neukölln, einfach mal zu sagen, okay, wir müssen dann vielleicht doch ein bisschen intensiver mal dran gehen. Und ja, interessant war noch,
weil gerade jetzt der jetzige Bezirksbürgermeister, und ich hatte letztens ein Interview gesehen, auch bei der Welt war es von einem Bürgermeister, der von einer Bürgermeisterin davor war, der Buschkowski, der war da deutlich klarer.
Ja. Der war deutlich klarer und ich habe tatsächlich den Artikel noch nicht mehr gelesen. Ja. Der hat für Frau Giffey gab es von Herrn Buschkowski Schimpfe.
Ja. Ja gut, jetzt also als Ziehkind.
Wird er ja betitelt, ja genau. Sie. Also nicht sie, also ja. Das nimmt genau, also und, das er ja sie.
Ja, aber du siehst, also er sprach schon an, da gab es ja Frau Giffey als danach Bürgermeisterin, jetzt den Herrn Hiekel heißt er, ne?
Also, der ist an mir vorbeigegangen tatsächlich.
Genau. Ist der jetzt?
Ja, der Name meine ich.
Achso.
Das macht ja nichts.
Nee, also Hinkel oder Hickel? Ich weiß nicht genau.
Siehste?
Egal. Würde uns verzeihen, wenn er zuhört, dass man das nicht alles sich merken kann. Und ich bin auch den Wieg mit CK. Ist egal.
Ja, du oder Quiek. Quiek. Und, hey, Quiek. Wenn wir genauso oft wählen wie die Italiener mittlerweile, dann weiß ich ja.
Das kommt ja auch noch wiederholungsfrei.
Sorry für den kleinen Seitenhieb.
Genau, aber. Und da gab es ja die Jugendrichterin, die sich das Leben genommen hat, ja. Aus der Verzweiflung heraus, die auch ein Buch geschrieben hat und sie kommt nicht weiter. Ja. Sie kommt nicht weiter. Und er sagt, wie Herr Müller aus Barnim, direkt und hart.
So ist es. Das ist ja direkt der anliegende Platz an der Feuerwache Neukölln. Genau.
Ja. Krass.
Also der ist nach ihr benannt.
Ja.
Ja. Und genau, darauf haben die Kollegen heute auch hingewiesen. Sie wissen, wo wir hier sind, an welchem Platz. Ja, das ist schon ein Thema. Also ich hatte tatsächlich auch noch einen anderen Gedanken, wenn du erlaubst, wobei ist mir egal, ob du es erlaubst, dann sage ich einfach mal. Ich finde auch tatsächlich, dass allgemein der Staat in den letzten 2 Jahren hinsichtlich Durchsetzung beziehungsweise Gesetze und sowas auch kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, ich weiß es nicht. Also neben dem Frust über fehlende Geschichten, sei es Jugend, also alles, was nicht stattfand in den letzten 2 Jahren, ja. Also es ist ja, zwischen den letzten beiden Silvestern ist ja nicht nur passiert, Böllerverbot ja, vorletztes Jahr, und Böllerverbot nein, jetzt, sondern Ukraine, Strom, Gas, Verbraucherpreise, alles teuer. Inflation. Also es ist ja viel passiert.
Das ist viel passiert, aber auch natürlich die Flexibilität beim Staat in der Gesetzgebung, dass man den Eindruck gewinnen konnte in den letzten 2 Jahren. Die können ja machen, was sie wollen. Da gibt es eine Ministerrunde, die beraten da einfach, die gibt es normalerweise gar nicht. Und die entscheiden dann da so. Ja.
Ja, also na klar. Und Gesetze, die letztendlich eh auch keiner einhalten, durchsetzen, umsetzen kann und will oder die man dann am liebsten auslaufen lässt, einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Da sind wir ja unser Lieblingsthema. Ist übrigens ausgelaufen.
Ist übrigens ausgelaufen, ja. Aber letztendlich jeder hat dann irgendwann gemerkt, dass das jetzt das Unsinn. Aber man lässt halt auch eigentlich, ich sage jetzt mal, so richtig interessiert daran, hätte man sagen können, ja, wir müssen das hier wegnehmen, das ist Unsinn, wir müssen das besprechen. Und selbst wenn es in 3 Monaten ausläuft, wir wissen, dass Quatsch ist. Und, weil wir kontrollieren es eh nicht. Das ist nicht, das wirkt nicht besonders souverän.
Überhaupt nicht.
Und auch andere Geschichten wie, so, ich kann mir eine Pizza liefern lassen, aber wenn ich sie selber abholen will, brauche ich einen Hund. Weil ich nur mit dem Hund auf der Straße
darf. Ach so, ja, das meinst du.
Also das sind alles so Sachen. Oder beim Supermarkt ist das Regal mit dem Spielzeug abgeflattert, alles andere darfst du kaufen.
Hm. Also das sind. Das war so, ja?
Das war so.
Ich kann mich nicht mehr, kauf kein Spielzeug, deswegen.
Ja, ich auch nicht, aber
ja, du hast Spielzeug gesehen. Gekauft anscheinend.
Nein, ich habe die Bilder gesehen.
Wo warst du denn? Also Beate Use? Das Spielzeug gekauft.
Nein, da gibt es ja keinen. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ja. Seriös bleiben.
Ja, ja bitte. Also alles klar, wir sind ja hier bei
Wir sind hier bei Klartext.
Ach so, Klartext.
Und also daher, da gibt wirklich viele Sachen, wenn man im Nachhinein darüber redet oder nachdenkt, eigentlich die nicht nur zum Schmunzeln ist, sondern die wirklich dem Rechtsstaat nicht gut getan haben.
Ja.
Alles so Faktoren.
Alles Faktoren. Also das fängt, war es letztens auch in irgendeinem Artikel, der war es auch so, der sagte, der Rechtsstaat fängt doch schon bei der Sauberkeit auf der Straße an. Also mit dem Hinweis, der Hundebesitzer macht die Kacke nicht weg. So, also klassische Ding, ja. Oder aber ich habe meine Wagenladung voll alter Möbel, die lege ich einfach an den Straßenrand und es passiert einfach nichts. Oder ich lasse mein Auto stehen und das rostet da halt vor sich hin, irgendwie so. Und wenn man dann erleben kann, also kann man Berlin ja gut erleben. Berlin ist ja leider wirklich so ein Musterbeispiel für Verlotterung, hat man manchmal den Eindruck. Gerade was die Innenstadtbezirke betrifft. Und wenn man dann sieht, dass der Staat nicht funktioniert, weil er nicht die Regularien einhält, dann ist der Schritt zum allgemeinen Verfall vielleicht gar nicht so weit.
Ja, dann ist Anarchie auch nicht weit.
Ne? Ne? Genau.
Also daher vorsichtig, wie gesagt, bei Gesetzgebungsverfahren, ja, macht das wirklich Sinn, was wir da vorhaben. Also gerade bei vielen Diskussionen, wo es um Verbote geht, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Also es gibt Sachen zu regulieren, gar keine Frage, aber ich kann das Thema Verbote nicht mehr hören. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wer soll es denn kontrollieren, umsetzen?
Und unsere Lebenswirklichkeit
widerspiegeln.
Genau. Ne? Genau. Nicht irgendetwas, sondern. Und die müssen so bestimmt sein, dass der Bürger auch versteht, was der Staat da eigentlich von einem will. Soweit zu Silvester. Wir wollen noch weitermachen mit unserer Serie Politiker einladen zum Podcast. Wir werden die nächsten Einladungen aussprechen. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere, der zuhört, vielleicht sagt, hey, ich hab Lust, komm zu euch, hab auch noch was zu sagen. Und ansonsten sind wir natürlich gespannt auf die Wiederholungswahl in Berlin, welche Veränderungen da kommen an der Stelle. Aber dann lass uns mal mit der Veränderung, Wiederholungswahl und so weiter gleich nochmal umschwenken zum RDG, weil da sind wir ja auch gut unterwegs. Ne? RDG. Jetzt am 9.
Rettungsdienstgesetz.
Stimmt, für alle, die Abkürzung mögen oder nicht mögen, Rettungsdienstgesetz. Und da gibt es am 9.1. jetzt quasi an dem Tag, wo ihr jetzt zuhört, der Montag, gibt es die Lesung oder die Anhörung noch im Innenausschuss und dann am 12.1. die zweite Lesung im Abgeordnetenhaus. Und dann hoffen wir, haben wir den ersten Schritt getan. Aber es geht weiter, weil es ist nur der erste Schritt. In 2023 der nächste große Schritt. Wir müssen das RDG, das Rettungsdienstgesetz, dann grundlegend angehen. Also es darf wirklich kein Stein auf dem anderen bleiben.
Also was ich noch, also bevor wir vielleicht gerade zu dem Thema kommen, ja, also was man beobachten kann, das hat man auch aus der einen oder anderen Ecke schon vernehmen können, ist, das Auge ist jetzt wieder auf die Berliner Feuerwehr gerichtet, ja, eben was nach der ersten Änderung des RDG auch tatsächlich passiert.
Genau. Ja,
also daher, was für Maßnahmen werden denn jetzt angestoßen? Wann wird es denn besser? Was fängt man denn mit dieser Änderung und mit der Rechtsverordnung an?
Gut, dann lass uns vielleicht noch mal kurz auch in die Zukunft teasern, weil wir werden ja, du kommst mit, am 25. werden wir im Bundestag sein. Mhm. Also auch das RDG ist ja auf Landesebene, aber es gibt ja, wir sind ja auch bundesweit unterwegs, also so auch unterstützend, supportend für den Bundesvorstand als Landesverbandsvorstand und begleiten den Bundesvorsitzenden am 25.01. in den Bundestag. den Bundesvorsitzenden im Bundestag. Das klingt gut, oder?
Das klingt sehr gut.
Und da geht es ja los, die Diskussion, jetzt die Reform des Notfallversorgung in 2023 tatkräftig anzugehen. Und wir werden dort mitspielen in den Bereichen und werden dort versuchen, mit Expertenwissen den einen oder anderen Politiker zu überzeugen von unseren Ideen. Und da werden wir uns natürlich auch Experten bedienen. Das heißt also, wir werden nicht, als wir werden quasi gleichermaßen als Experten eingeladen, werden aber uns Unterstützung holen von Experten, die mit medizinischem Fachwissen und Expertise unterwegs sind. Auch dort will er nicht so blind und blauäugig sein, wie immer einer glaubt, dass er
so das
Wissen von allem. Das ist
spannend. Interessant ist es ja auch, trotz des Föderalismus vielleicht so ein Stück weit Einigkeit reinzubringen in die Notfallrettung, sicherlich mit regionalen Unterschieden, da jetzt auf Bundesebene ganz gut. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft ist ja auch Part des Bündnis pro Rettungsdienst.
Richtig,
genau. Ja, also dieser neuen Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft, dieses Bündnis, was sich da gegründet hat. Und dazu warst du ja noch vor Weihnachten auch unterwegs, um da auch Petitionen bzw. Unterschriften bei entsprechenden gesundheitspolitischen Sprechern auch abzugeben.
Da gibt's richtig,
auch genau. Ganz schicke Fotos von. Genau, das war da eben nicht nur, auch wenn Berlin, also das Wort regional finde ich ein bisschen für Berlin ein bisschen klein, aber es ist ja tatsächlich auf Landesebene nicht nur unterwegs sind, sondern du natürlich auch besonders im Bund.
Genau, man muss das wirklich flankieren. Also wir in Berlin sind, wie sagt man so schon mal, der Brennglas oder das Brennglas für die Probleme, weil die bei uns so deutlich zu sehen sind in der Klarheit.
Ich höre gerade Markus Söder jubeln, ja, aber es ist nun mal so.
Und wir sind eben die größte Stadt in Deutschland und wir sind die Stadt, die eben durch ihre Stadtstaatenproblematik besonders darunter leidet, glaube ich. Das ist auch der Vorteil, weil man kann es ungeschönt sehen und kann anhand dessen dieses Beispiels von Berlin das 1:1 mit in den Bundestag nehmen, in die Botschaft und kann da klipp und klar sagen, guckt euch's an, so ist es und woanders wird es so kommen. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht wissen wollt oder sehen wollt, es wird so kommen bei allen anderen. Entweder wir ändern es jetzt im Bund für alle als Bundesgesetzgebung und gehen daran oder es wird für alle so ausgehen wie hier in Berlin.
Ja. Daher viel findet hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon oder abseits des Mikrofons statt.
Ja, total.
Und da ist die Arbeit. Apropos Arbeit, ein Thema, oder bist du damit durch jetzt erstmal so?
Ja, glaube ich schon.
Okay, ich glaube, ein Thema sollten wir auf jeden Fall, das haben wir bisher noch nicht gehabt, und zwar geht es um die 5 € Einsatzpauschale. Ja. War ja ein bisschen was los kurz vor Weihnachten.
War ein bisschen was los, große Aufregung unter den Tarifbeschäftigten bei uns bei der Feuerwehr, weil eben diese 5 €, also die Erschwerniszulagenverordnung ist in Kraft getreten, die wirkt rückwirkend zum 1.12.
Die Erschwerniszulagenverordnung, hast du gesagt, angedacht war, das hatte Frau Innensenatorin Spranger der Feuerwehr praktisch zugesagt, es gibt pro Einsatz pro Besatzungsmitglied auf Rettungswagen, Notarztwagen, oder, gibt es 5 €. Ja, und das ist jetzt im Grunde mit der Erschwerniszulagenverordnung eingeführt worden. 1.12. hast du gesagt. Aber wie gesagt, der große Knackpunkt ist
nur für Beamte. Weil der Gesetzgeber, eben Land Berlin, kann eben nur für seine Beamten etwas regeln. Der Rest muss das über Tarifvertragsparteien machen oder eben über eine Ausnahme bei der Tarifgemeinschaft der Länder. Und Hamburg als Stadtstaat, ähnlich wie Berlin, mit den gleichen Problemen wie Berlin, hat erstmal ein Veto eingelegt und hat gesagt, hey Leute, wir haben ähnliche Überlegungen und wollen uns abstimmen zu dem Thema. Und wir haben noch Redebedarf. Und da gibt's Gespräche auf Staatssekretärsebene, auf Arbeitsebene zwischen Hamburg und Berlin, in der Hoffnung, eine Lösung herbeizuführen.
Genau, wir hatten ja kurz vor Weihnachten auch nochmal einen Gewerkschaftstermin mit dem Staatssekretär Ackmann. Und da haben wir es ja auf jeden Fall auch so die ersten Ansätze mitgeteilt bekommen, dass man auf jeden Fall, sollte es nicht klappen, an Alternativen arbeitet, wie man das kompensieren kann.
Genau, hatten wir gemacht.
Wir haben es ja selber mitbekommen, weil es von Senfin getwittert wurde.
Ja, die Art und Weise, wie es mitgeteilt wurde.
Ja, genau. Nein, aber wie die Kommunikation eben gelaufen ist, nur über einen Tweet, über einen Tweet letztendlich, dass es rankommt an die Beschäftigten, das ist keine Art von Kommunikation. Nee.
Aber schön war, eine Wache war gleich in der Reaktion und sagte, Leute, sollte das so kommen, teilen wir unsere 5 €.
Wittenau. Schöne Grüße nach Wittenau.
sehr solidarisch, sehr cool, hat mir gut gefallen, die Aktion. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, so soll es sein.
Aber auch da nochmal wirklich der Appell an die Verantwortlichen, oder?
Ja,
hey,
findet eine
wirklich
Lösung.
Ja, wo wir halt leider wirklich schwer helfen können und dafür ist die Erschwerniszulagenverordnung ja auch nicht da. Es sind ja wirklich auch viele Kolleginnen und Kollegen der Hilfsorganisation, die auch Einsätze im Auftrag der Berliner Feuerwehr mit dem Rettungswagen bedienen. Das ist nicht zu knapp. Aber
ein Drittel, ne?
Aber man muss halt dazu sagen, also das Land Berlin ist der Arbeitgeber der Berliner Feuerwehr. Und der Arbeitgeber hat sich überlegt, ich gebe meinen Beschäftigten eine entsprechende Zulage.
Ja.
Und die gilt halt, auch wenn wir es wirklich jedem gönnen, nicht für die Kolleginnen und Kollegen der Hilfsorganisation. Da ist der Arbeitgeber eben des Roten Kreuzes, Malteser, Johanniter, ASB und auch der Bundeswehr eben der Arbeitgeber dort zuständig. Das heißt, da wird es dann andere Verhandlungen geben müssen, eben mit den Arbeitgebern dieser Hilfsorganisation.
Gut, aber da sind wir ja quasi wieder als Gewerkschaft im Boot.
Genau.
Und feuerfrei, kommt zu uns, werdet Mitglied, dann werden wir uns für euch einsetzen, dann werden wir für euch versuchen, genau diese Lösung zu finden und die 5 Euro mit euren Arbeitgebern auszuhandeln.
Genau, ja, so funktioniert es.
Genau so funktioniert es. Werdet Mitglied bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und wir werden für euch versuchen, die 5 Euro umzusetzen in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern.
Das ist mal eine Ansage.
Ja.
Lars.
Schön war's.
Schön war's. Schöne erste Folge, beziehungsweise ein schöner erster Abschluss, ein schöner Satz. Auch wenn er echt maximal, ich sag's mal deutlich, auch beschissen angefangen hat. Ja, das Thema ist ja wirklich alles andere als zum Wohlfühlen, was wir eingangs hatten. Es wird uns auch noch eine Weile begleiten. Mal gucken, wie viele Folgen oder dieses Thema sein wird.
Ich hoffe nicht, dass wir im nächsten Jahr also genauso 365 Tage später zu so einem Termin wieder darüber berichten müssen in der Intensität, sondern ich hoffe wirklich, dass wir bis dahin politisch richtungsweisende Entscheidungen getroffen haben, also nicht wir, sondern die Politiker und da erste Lösungsansätze zeigen. Also weil
ja, also wir sollten, glaube ich, auch das ein bisschen im Schirm haben, dass das eben dieses Thema warm bleibt.
Hm? Genau.
Dass das Thema warm bleibt, vielleicht machen wir auch einen Regeltop, wie man so schön sagt, in unserem Klartext daraus. Wie ist denn der Stand der Dinge?
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Den immer wieder Revue passieren zu lassen und den einen oder anderen auch mal anzuschreiben dann. Auch
ja, genau.
Politische,
einzuladen, anzuschreiben.
Ja. Wie sieht's denn aus? Hm.
So ist es.
Lass uns ins Wochenende gehen.
Ja. Hast du schön gesagt.
Oder?
Pizza Toskana wartet auf mich zu Hause.
Ja, was kommt darauf dann?
Also, ich glaube, ich hoffe, es ist Rucola und Schinken.
Weißt du nicht, Parma?
Keine Ahnung, meine Tochter hatte mir das geschrieben. Wie sieht es aus mit Pizza Toskana? www.bb.dvolk.de. Da kommt ihr direkt auf unsere Seite des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Da findet ihr unsere Pressemitteilungen, die Reaktionen darauf und was es sonst noch Interessantes gibt. Instagram, Facebook, Twitter, überall könnt ihr uns folgen. Bleibt auf dem Laufenden. Es gibt keinen Grund mehr, uninformiert zu sein.
Jetzt hast du es schön gesagt.
Also an alle Leute, die ihr uns zuhört, liebe Kollegen, Kameraden, Leute, Menschen, alle. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.